Ich bin Daniel Retschitz-Egger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Welt blickt mit immer größerem Entsetzen auf den Gazastreifen. Zwischen endlosen Bombardierungen steht die Bevölkerung vor einem weiteren dramatischen Problem. Die Versorgungslage ist katastrophal. Der Hunger hat Gaza also fest im Griff und der Druck auf Israel wächst. Inzwischen kritisiert sogar Donald Trump seinen engen Verbündeten Benjamin Netanyahu. Wie die Situation in Gaza derzeit ist und wie den Menschen geholfen werden kann, darüber sprechen wir heute. Maria Sterkel, du bist Israel-Korrespondentin für den Standard und uns aus Haifa zugeschaltet. Erstmals sollen jetzt wieder mehr Hilfsgüter nach Gaza gelangen. Wie schlimm war denn die Lage bis zuletzt?
Bis jetzt war es katastrophal, ist auch immer noch, muss man sagen. Also laut UN-Informationen betrifft die Hungersnot ganz Gaza, da ist keine Region ausgenommen. Jeder dritte Mensch hat laut UN-Angaben mehrere Tage lang überhaupt nichts zu essen bekommen. Ich habe heute wieder mit einem Bekannten in Gaza-Stadt telefoniert. Er sagt, er merkt noch überhaupt nichts von einer Entspannung. Er hat kein Mehl, er hat gar nichts zu Hause und hat jetzt erzählt, er hatte Schwächeanfälle, versucht jetzt irgendwie von Bekannten Vitamintabletten zu bekommen, weil er nichts essen kann, um wenigstens sich irgendwie von dieser Schwäche wegzukommen. Ja, es gibt mehrere tausend Kinder, die allein im Juli wegen teils lebensbedrohlichen Hungers in Krankenhäusern behandelt worden sind. Aber den Spitälern gehen die Medikamente aus und diese spezifischen Behandlungen, die man braucht, um kleine Kinder, die schon schwer mangelernährt sind, wieder zu Kräften zu bekommen.
Also so die derzeitige Situation vor Ort. Wir haben jetzt gehört, Deutschland gemeinsam mit Jordanien will jetzt eine Luftbrücke starten und es sollen auch wieder mehr LKWs mit Hilfsgütern ins Land kommen. Ist das in Zukunft dann genug, um unter Anführungszeichen noch Schlimmeres verhindern zu können?
Nein, also es ist zwar, ja, es sind mehrere arabische Staaten und Deutschland, auch Spanien, die da mitmachen jetzt. Aber das ist viel zu wenig. Israel sagt, es sind jetzt 200 LKW-Ladungen gestern reingekommen. UN sagt, es ist weniger. Die Zahlen widersprechen immer einander ein bisschen. Wenn wir jetzt von den israelischen Zahlen ausgehen, von 200, dann ist das nicht einmal die Hälfte von dem, was vor dem Krieg pro Tag nach Gaza gekommen ist. Und wenn wir sagen vor dem Krieg, damals gab es eine wenigstens halbwegs intakte Wirtschaft. Jetzt gibt es nichts mehr. Niemand kann sich irgendwie selbst ernähren. Auch die Fischerei liegt brach, weil die Fischer nicht rausfahren dürfen. Landwirtschaft gibt es nicht. Die Leute sind zu 100% von Hilfslieferungen abhängig, aber es kommt eben, wie gesagt, nicht einmal die Hälfte von dem hinein, was vor dem Krieg nach Gaza gekommen ist. Und jetzt sagen wir, das ist jetzt diese Hälfte, die ist jetzt die Erleichterung. Dazu muss man sagen, das, was nach Gaza hineinkommt, das heißt noch lange nicht, dass das alle Menschen erreicht. Ja, das Problem ist ja immer, können die Lkw auch wirklich dorthin vordringen, wo es gebraucht wird. Es gibt ja immer noch Kämpfe, es gibt zwar Kampfpausen in bestimmten Gegenden, aber nicht in allen. Und es gibt Plünderungen. Es ist nicht immer gesagt, dass die LKWs auch dort ankommen, wo die Leute sind, die wirklich Hunger haben. Und das ist im Moment wirklich überall. Man muss dazu sagen, die Hungersnot, das ist keine Naturkatastrophe oder Ergebnis von Misswirtschaft, sondern das ist Ergebnis einer Politik, das muss man dazu sagen. Also es hat einfach von Mitte März weg, fast 3 Monate lang, nichts, also eine totale Blockade gegeben, da ist nichts nach Gaza reingekommen. Dann hat man das gelockert, also Israel hat es gelockert und die Verteilung der Hilfspakete in die Hände einer privaten Stiftung gegeben, die völlig unerfahren ist, also eine neue Stiftung, die keine Erfahrung hat mit humanitärer Hilfe, die auf private Securities setzt, die eher Kriegserfahrung haben als humanitäre Erfahrung. Und diese Verteilstationen sind dann überrannt worden von Menschen, da gibt es ganz furchtbare Videos davon. Und dann ist dort in die Menge geschossen worden. Wir haben auch im Standard ausführlich darüber berichtet. Und das Ergebnis kennen wir. Mehrere tausend Verletzte in der Umgebung dieser Verteilstationen und ungefähr 1000 Tote. Und jetzt sieht man eben, und jetzt sieht Israel dieses System, das auch irrsinnig teuer ist und ineffizient und gefährlich, funktioniert nicht. Und jetzt gibt man das wieder in die Hände der erfahrenen Vereinten Nationen und feiert das quasi, also Israel feiert das nicht. In Israel ist das System umstritten. Aber man sagt, man ist jetzt quasi wieder großzügig und lässt Nahrung hinein, wenn eigentlich ein funktionierendes System ja zerstört worden ist.
Maria, was mir nicht so ganz klar ist in dieser ganzen Situation, ist, warum denn diese Hilfsgüter überhaupt blockiert worden sind. Du hast gesagt, man hat es dann selbst in die Hand genommen. Aber warum hat man es überhaupt aus den Händen beispielsweise der Vereinten Nationen herausgenommen?
Es gibt mehrere Argumente von israelischer Seite aus. Also erstens gibt es das Argument, die Hamas würde das alles abzweigen und zum Teil für sich verwenden, zum Großteil weiterverkaufen und sich dadurch refinanzieren und wieder aufrüsten. Das eine Argument. Ein anderes Argument ist, man will Druck auf die Hamas in den Verhandlungen aufbauen, also Verhandlungen für ein neues Waffenruheübereinkommen. Und das dritte Argument der Regierung ist, man will Zustände schaffen in Gaza, die die Menschen davon überzeugen, dass das Leben, dass es keinen Sinn mehr hat, in Gaza zu bleiben und Motivation zu schaffen, quasi einen Push-Faktor der Migration, damit sich Menschen anderswo niederlassen. Es ist ja deklariertes Ziel der israelischen Regierung, die unter Anführungszeichen freiwillige Auswanderung der Menschen aus Gaza zu ermutigen. Es gibt auch ein eigenes Regierungsamt dafür und angeblich gibt es Verhandlungen mit mehreren Staaten, damit sie Menschen aus Gaza aufnehmen, bis jetzt ohne Ergebnis. Aber diese drei Faktoren sind so die wichtigsten Faktoren, warum er den Zugang blockiert hat.
Maria, lass uns vielleicht diese drei Argumente ganz kurz einmal durchbesprechen. Fangen wir mit dem letzten an. Das ist durchaus doch ein starkes Stück. Man will diese Menschen quasi zu unter Anführungszeichen freiwilligen Ausreise, du hast, glaube ich, gesagt, motivieren. Ich glaube, es gibt kein wirklich gutes Wort dafür. Bleiben wir einfach bei dem. Das klingt nach einer, Entschuldigung, ziemlich grausamen Taktik eigentlich.
Man muss sagen, dass die Regierung, die in Israel derzeit an der Macht ist, eine sehr rechte Regierung ist, die am weitesten rechtstehende Regierung, die Israel je hatte. Diese Pläne, Menschen aus Gaza abzusiedeln und in Gaza neue israelische Siedlungen zu errichten, das ist nichts, was eine breite Mehrheit in Israel findet. Es ist aber trotzdem offizielle Politik der Regierung. Und hochrangige Minister in der Regierung zeigen sich optimistischer denn je, dass es auch passieren wird. Also dass Gaza wirklich besiedelt wird, israelisch besiedelt wird. Und es ist ein kleiner Landstreifen an der Seite von, im besten Fall vielleicht 200.000 Israelis in Gaza, an der Seite von 2 Millionen Palästinensern, ist eher keine zukunftsträchtige Vision. Deshalb ist die einzige Möglichkeit aus Sicht dieser Rechtsextremen, dass man sagt, man siedelt die ab zum Großteil und besiedelt eben wieder neu. Es gab ja schon einmal israelische Siedlungen im Gazastreifen. Ja. Wie realistisch diese ganzen Szenarien sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist auf jeden Fall die Politik, die ja auch offen angekündigt wird. Also das ist nicht irgendwie hinter den Kulissen.
Das Zweite war Druck auf die Hamas aufbauen, hast du gesagt. Druck, um was zu erreichen?
Druck, um ein Abkommen zu erreichen für die Rückgabe der Geiseln, die sich immer noch unter Gewalt der Hamas befinden. Es sind 50, wobei davon ein guter Teil nicht mehr am Leben ist. Diese Geiseln sind ja in einem, wenn man sich vorstellt, dass schon die Zivilbevölkerung in Gaza leidet, dann kann man sich vorstellen, wie die Situation der Geiseln ist, die noch dazu unter Folter und unglaublich entwürdigenden Zuständen leben müssen. Ja, also es geht darum, dass die Geiseln zurückkommen. Und dann geht es natürlich darum, die Hamas fordert das im Gegenzug, dass es eine Waffenruhe gibt. Es ist immer die Rede von 60 Tagen. Auf längere Sicht dann ein Ende des Kriegs und natürlich Rückgabe von palästinensischen Gefangenen aus Israel. Aber diese Verhandlungen gibt es. Im Moment sind sie nicht nahe einem Durchbruch, aber es wird immer noch verhandelt. Es gibt immer noch die Bemühungen, aber nicht auf oberster Ebene.
Das erste Argument, das du angesprochen hast, das ist ja jenes, das man am häufigsten in der medialen Debatte immer wieder liest, nämlich die Behauptung, dass die Hamas Hilfsgüter quasi für ihre eigenen Zwecke missbrauchen würden und sie würden gar nicht die Bevölkerung erreichen. Da gibt es ja unterschiedlichste Darstellungen. Ich glaube, in der New York Times war letztens ein sehr großer Artikel, der dem stark widersprochen hat. Wie ist da die aktuelle Lage?
Belege, also man hört das immer wieder von Anfang an, Belege hat die Armee nicht vorgelegt dafür, dass die Hamas wirklich im großen Stil Hilfe abzweigt. Wie du erwähnt hast, gab es einen New York Times Artikel, der sich auf israelische, also hochrangige israelische Militärkreise stützt. Die sagen, ja stimmt, es gibt wirklich keine Grundlage dafür. Dieser Bericht der New York Times kam kurz nach einem anderen Bericht, ich glaube in Reuters, der sich bezogen hat auf eine interne Untersuchung der USAID, die auch diesem Vorwurf nachgegangen sind, die sich das länger angeschaut haben, ob die Hamas im großen Stil Hilfe abzweigt, auch gesagt haben, es gibt keine Grundlage. Dass geplündert wird, ist unbestritten. Dass Hilfe geplündert wird, das ist Fakt. Dass es die Hamas ist, die im großen Stil Hilfe abzweigt, um sich damit zu refinanzieren, ist aber nicht belegt. Man kann sich schwer vorstellen, in der jetzigen Situation, dass angesichts dessen, dass Israels Militär jetzt mehr als 80% im Gazastreifen kontrolliert und das Tunnelsystem, also das Netzwerk, unterbrochen ist, dass es da so riesige Lager mit Nahrungsvorräten geben würde. Aber okay, es bleibt einmal unbenommen. Was ich aus Gaza höre im Moment, ist, dass jetzt viel geplündert wird wie nie zuvor. Und das deckt sich auch mit den Aussagen der Hilfsorganisationen, die sagen, je größer die Verknappung, je größer die Not, desto mehr wird geplündert. Und man sieht auch an den Preisen am Schwarzmarkt für Mehl, zum Beispiel die Kilopreise, dass die ziemlich fluktuieren, also dass die ziemlich schnell reagieren. Wenn wieder mehr in den Gazastreifen kommt, wenn die Blockade gelockert wird, dann gehen die Preise runter. Also diese Logik, wenn Israel sagt, wir wollen verhindern, dass sich die Hamas mit dem Wiederverkauf von Hilfsgütern eine goldene Nase verdient, was ja verständlich ist, ja, dann ist es nicht ganz logisch, die Schwarzmarktpreise gezielt hinaufzutreiben. Das sehen wir aber. Ein Kilo Zucker, habe ich gestern gehört, 120 Euro. Ja. In normalen Zeiten kostet ein Kilo Zucker irgendwie ein bisschen über einen Euro.
Aber wenn ich dich da richtig verstehe, dann sind diese starken Plünderungen, die es derzeit gibt, keine organisierten Plünderungen von der Hamas, sondern einfach der Effekt, der eintritt, wenn ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich Hunger leidet und irgendwer Nahrung kommen möchte. Das kennen wir ja aus anderen Regionen ja auch. Das ist ja nichts Gaza-Spezifisches.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich würde nicht ausschließen, dass es auch kriminelle Organisationen sind. Das hört man auch, dass da immer wieder bewaffnete Leute unterwegs sind. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gangs. Es gibt auch Gangs im Süden, mit denen das israelische Militär zusammenarbeitet. Das gibt's auch. Aber natürlich gibt's auch, und das sehen wir einfach, große Mengen an Leuten, die, wenn sie einen LKW sehen, hinrennen und versuchen, einfach zu schnappen, was sie kriegen. Es ist ein bisschen ein System Survival of the Fittest auf Steroiden. Also es ist im Moment wirklich so, die Jungen, die gut rennen können, die von der Hitze und dem Wassermangel noch nicht ganz erschöpft sind, die kriegen dann am meisten ab und finden sich dann natürlich auch Kriminelle darunter.
Dieser ganze Umstand hat dafür gesorgt, dass der internationale Druck ja immer größer wird auf das Kabinett Netanyahu. Interessant ist auch, dass selbst US-Präsident Donald Trump ja jetzt ein anderes Vorgehen fordert. Er hat da in einem Interview in Schottland, glaube ich, war das, auf seine typische Art gesagt, they look very hungry, also sie sehen sehr hungrig aus, die Menschen in Gaza. Eine Stimme, auf die Netanyahu hören muss oder nicht?
Also die Aussage von Trump war eine Reaktion auf eine Aussage von Netanyahu, wo er klar sagt, es gibt keinen Hunger in Gaza. Und Trump sagt darauf eben, oh ja, diese Kinder schauen hungrig aus und es gibt Warnhunger in Gaza, sagt Trump. Das Problem ist, Netanyahu hat verschiedene Stimmen, auf die er hören muss. Und im Endeffekt ist die Frage, welche Stimme ist nicht nur laut, sondern macht auch glaubwürdige Drohungen. Und in der EU wird ja mehr und mehr über Sanktionen diskutiert. Ich glaube, sowas wird schon gehört. Die gewichtigste Stimme ist aber Trump. In Israel wird berichtet, dass der Hintergrund der jetzigen Lockerung auch ist, dass Trump Angst hat, dass man die humanitäre Katastrophe in Gaza auch ihm zurechnet. Und das ist eine Erklärung dafür, warum Netanyahu jetzt diesen Vorstoß macht, die Hilfe auszuweiten, die ja in seiner eigenen Regierung alles andere als Zustimmung findet. Er hat sogar wichtige Minister des Kabinetts, rechtsextreme Minister, von der Entscheidung ausgeschlossen, das extra so gesetzt am Samstag, dass sie nicht dabei sein können, weil er gewusst hat, die sind dagegen. Ja. Und jetzt haben sozusagen die USA eine Argumentationsgrundlage, um ihren Kritikern zu sagen, bitte, es passiert jetzt eh was in Gaza, es tut sich was. Aber wie lange dieser Hilfskorridor jetzt anhalten wird, ist völlig offen. Also es gibt Pläne, die Offensive in Gaza nochmal auszuweiten. Und das spießt sich dann mit dem Vorhaben, Hilfe zu den Menschen zu bringen. Weil je intensiver die Kämpfe, desto mehr Gebiete sind von den Hilfslieferungen abgeschnitten, weil dort einfach nicht hingeliefert werden kann. Das heißt, es ist jetzt noch viel zu früh, um in Gaza von einer Besserung der Lage zu sprechen. Das sind jetzt einmal ein paar Tropfen, die wichtig sind, aber wir wissen nicht, wie lang sie tröpfeln. Und wir wissen nicht, ob es noch schlimmer kommt, weil in diesem Krieg wir leider oft gesehen haben, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Also schon ganz am Anfang mit dem Massaker am 7. Oktober, das alle Dimensionen gesprengt hat von dem, was man im sehr an Gefahrenszenarien gewöhnten Israel irgendwie erwartet hat. Ja. Eine wirkliche Besserung der Lage in Gaza wird es nur geben, wenn der Krieg endet oder wenn es zumindest eine Waffenruhe gibt. Ja.
Über was ich auch noch gerne sprechen würde, ist über die Stimmung in Israel selbst. Wir kennen die israelische Zivilbevölkerung, die ist sehr aktiv, die lässt ihrer Regierung ungern alles durchgehen, um es vielleicht mal ganz diplomatisch zu formulieren. Wie groß ist denn der Druck aus dem Inland?
In Israel will eine überwiegende Mehrheit der Menschen, dass der Krieg beendet wird. Alle Umfragen zeigen das. Über 70% beziehungsweise sogar 80% sagen, wenn alle Geiseln freikommen jetzt, dann einmal zumindest eine erste Etappe eines Waffenstillstands. Also da gibt es keinen Zweifel. Was die Motive dafür sind, es stehen vor allem die Sorgen um die Geiseln und die israelischen Soldaten im Vordergrund bis jetzt. Man muss aber sagen, dass mehr und mehr jetzt auch in Israel der Hunger in Gaza ein Thema ist in den Medien. Das ist bisher von den Medien eher unterbelichtet worden. Da waren eher die Geiseln im Vordergrund, was gewisserweise auch verständlich ist.
Neu ist auch, dass israelische NGOs, sehr bekannte, tatsächlich ganz offen von einem Genozid in Gaza sprechen. Welche NGOs sind das und was haben sie genau gesagt?
Die NGOs, die gestern vor die Presse getreten sind, haben gesagt, es ist Genozid. Es gibt keinen Zweifel, das, was in Gaza passiert, was Israels Armee in Gaza tut, ist Völkermord. Und die NGOs, die das gesagt haben, sind die Ärzte und Ärztinnen für Menschenrechte und B'Tselem. B'Tselem ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich sehr stark auf die Besatzungspolitik Israel richtet, das beobachtet und dokumentiert. Und die kommen zum Schluss, dass Israel in Gaza einen Genozid begeht. Es sind nicht die ersten NGOs, die das sagen, aber es waren bis jetzt vor allem ausländische Organisationen, die diesen Vorwurf erheben.
Aber ein Genozid, das würde ja das Absichtliche beispielsweise verhungern lassen, eine Bevölkerung suggerieren. Hältst du das für möglich, dass zumindest Teile der israelischen Regierung das mit einplanen würden oder in Kauf nehmen würden?
Was die Lebensmittel betrifft und was die Nahrung betrifft, muss man schon sagen, wenn es hunderte Lastwagen gibt, die an der Grenze warten, vor der Grenze zum Gazastreifen, vollgefüllt mit Mehl und Reis und Öl und was weiß ich. Und wenn es einen Regierungsbeschluss in Israel gibt, diese Lastwagen nicht hineinzulassen, obwohl man weiß, dass die Menschen in Gaza keine andere Möglichkeit haben, sich zu ernähren, dann kann man einen Vorsatz dafür nicht abstreiten. Ob das jetzt schon Genozid ist oder nicht, das traue ich mich nicht zu beurteilen, das ist eine juristische Frage. Aber dass bewusst Knappheit geschaffen wird, das kann seriöserweise, glaube ich, niemand bestreiten.
Maria, wie fest sitzt denn Benjamin Netanyahu mit seiner Politik da tatsächlich im Sattel?
Naja, es ist schon vielsagend und beschreibt ganz gut den Zustand der Politik, dass die größte Bedrohung für Netanyahu jetzt in seiner Koalition nicht das Desaster am 7. Oktober ist und der Krieg in Gaza, sondern eine ganz andere Frage, und zwar die Frage der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Männer, also streng religiöse Männer. Das ist gerade der Zankapfel in der Koalition. Es gibt Spekulationen, dass es deshalb zu Neuwahlen kommt, wobei die auch ein halbes Jahr oder so früher wären, als die Neuwahlen eigentlich geplant werden. Also es gäbe Neuwahlen regulär im Herbst nächsten Jahres und die wären dann vielleicht im März oder vielleicht sogar im Februar. Ja. Also das ist schon erstaunlich, dass nach dem größten Desaster sicherheitspolitisch in Israel, dass zumindest die Koalition hat fluktuiert, da gab es unten wechselnde Partner, aber dass der Ministerpräsident immer noch so fest im Sattel sitzt. Man rechnet zwar damit, dass er, wenn es Wahlen gibt, dass es nicht mehr schaffen wird, aber dass es rund um ihn überall Rücktritte gibt, also dass die Führungsriege der Armee, dass da viele zurückgetreten sind, der Chef des Inlandsgeheimdienstes ist weg, der Verteidigungsminister nicht mehr im Amt, nur Netanyahu ist noch da.
Maria, vielleicht abschließend, gibt es einen Plan, wie es in Gaza weitergehen könnte nach dieser derzeitigen Phase für die Bevölkerung, wo es ja eigentlich nur ums reine Überleben geht? Wird es ja irgendwann auch Perspektiven für die Menschen brauchen? Gibt es die in der einen oder anderen Form irgendwie?
Es gibt den sogenannten ägyptischen Plan, der im März präsentiert worden ist und der auch in vielen Ländern Zustimmung findet. Der sieht vor, dass arabische Länder einen großen Brocken des Wiederaufbaus in Gaza stemmen, dass es dort eine Übergangstechnokratenregierung gibt, die von der Palästinenserbehörde gestützt wird oder übersehen wird, und dass es eine UNO-Friedenstruppe gibt in Gaza, aber auch im Westjordanland. Israel ist gegen diesen Plan. In Israel gibt es, wie ich schon erwähnt habe, den Plan, der eben vom Finanzminister und vom Sicherheitsminister, aber auch von Teilen von Netanjahus Partei verfolgt wird, den Gazastreifen neu zu besiedeln. Aber das ist eher illusorisch. Ja. Also die Weltbank schätzt, dass der Wiederaufbau in Gaza sich auf rund 50 Milliarden Dollar belaufen wird über mehrere Jahrzehnte hinweg. Also dass es mehrere Jahrzehnte dauert, bis man den Gazastreifen wieder bewohnbar machen kann und dass es Unsummen kostet. Und das kann Israel nicht alleine stemmen. Und wenn Israel den Gazastreifen besiedelt, dann wird sich aber kein anderer Staat oder werden sich wenige andere Staaten daran beteiligen, an der Finanzierung.
Maria Sterkel, vielen Dank und beste Grüße nach Haifa.
Danke, liebe Grüße nach Wien.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, in einem Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan hat ein Mann mindestens 4 Menschen und sich selbst erschossen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der Täter soll eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen gehabt haben. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bürgermeister Eric Adams nennt es eine sinnlose Gewalttat. Zweitens. Die Wasserknappheit in der iranischen Hauptstadt Teheran wird immer dramatischer. Inzwischen überlegt die Regierung sogar, die Stadt eine Woche lang zu schließen. Behörden, Universitäten oder auch Schulen sollen in dieser Zeit nicht öffnen. Selbst eine Verlegung der Hauptstadt sei nicht ausgeschlossen, heißt es vom Präsidenten. Und drittens, die längste Schlange der Welt, die dunkle Tigerpython, wird in Südflorida immer mehr zum Problem. Die Schlangenart wurde etwa durch das Aussetzen der Besitzer in der Gegend immer zahlreicher. Das hat Folgen für die heimische Tierpopulation. Sogar Rehe und auch Alligatoren stehen auf der Speisekarte der sehr appetitreichen Schlange. Wissenschaftler vor Ort reagieren jetzt mit einer ungewöhnlichen Idee, und zwar mit sogenannten Roboterkaninchen. Diese motorisierten Nachbildungen der echten Tiere sollen die Schlange aus ihrem Versteck locken, damit man sie einfangen kann. Echte Kaninchen gibt es in der Region übrigens nicht mehr. Die sind von der Tigerpython ausgerottet worden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzegger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.